Zum. Ne, 131 ist zu wenig.
Den habe ich nicht abgestellt für die dann auch. Zu lieben
Monat. Zum 331. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir sind heute in die USA gefahren, um dort mit Arnold Schwarzenegger seinen neuen Actionfilm zu erleben.
Oder auch nicht.
Die Claudia freut sich schon, die ist nach Hause gefahren. Claudia Nördinger.
Ja, die da. Hallo.
Neben ihr Robert Krüger.
So stimmt das mit dem Leben, hallo.
Ja. Gegenüber von ihm Christoph Ferner.
Hallo. Und neben mir.
Ich.
Du musst meinen Namen sagen.
Ich muss dich vorstellen?
Ja.
Sagst du den nicht selbst?
Habe ich eben die ganze Zeit bei allen auch so.
Stimmt.
Gut, dass du erst 331 Folgen.
Ja, ich bin neu hier.
Etwas aus der Übung heute, Christoph Scherner.
Ach, im Cocktail wollte ich sagen, wir uns selbst, ja?
Genau.
Ja, ja.
Ja, weil ich euch da
anrede. Wir reden heute gar nicht über Spirituosen.
Nein. Gut.
Auch noch, aber nicht jetzt.
Sabotage. Worum ging's?
Muss ich das jetzt zusammenfassen?
Ja! Ich fasse das zusammen.
Ja, genau.
Und dann bin ich nach Hause gegangen.
Genau. Sabotage. Wie auch immer. Arnold Schwarzenegger ist ein DEA-Agent und der Chef seiner kleinen Einheit von so 6-8 Leuten.
Was ist das nochmal?
Drug Enforcement Agency, irgendwas.
Das sind die, die den,
das sind die Jungs, die,
die irgendwie Drogen wegnehmen, um sie dann selbst zu konsumieren, oder?
Genau, richtig. Das war
am Anfang
drauf.
Am Anfang
selbst ist das zu verkaufen,
Klischee auch, oder? Also
ja, ja, das ist in dem Film auch durchaus so drin. Am Anfang des Films stürmen sie mit allerlei militärischem Gerät eine Villa von einem Drogenboss, der irgendwie ganz viel Geld im Keller hat, und haben sich wohl abgestimmt, dass sie, obwohl sie ja im Auftrag des Staates und der Gerechtigkeit da unterwegs sind, dass sie da vielleicht ein bisschen Geld von abzweigen können, weil dieser Job bringt auch nicht so richtig viel ein und man muss ja auch an die Altersvorsorge denken. Also klauen sie ein bisschen was von dem Geld, knappe 10 Millionen oder so, lassen sie verschwinden und planen die dann später wieder abzuholen, weil sie natürlich, können sie nicht durch die Fronttür raustragen. Leider fliegen sie dabei auf, also die Chefs der DEA kriegen das mit, dass da Geld fehlt. Aber sie haben das Geld auch nicht, denn als sie es versuchen aus der Kanalisation abzuholen, wo sie es reingeworfen haben, ist es auch noch weg. Jetzt haben sie also eine Ermittlung am Sack.
Das war so ein blödes Ding.
Die ihnen ein bisschen.
Das war so blöd.
Die
Warum
ihnen,
war das so blöd?
Lass mich erstmal die Story, dann kann der Stefan sich aufregen. Also jedenfalls, sie werden erstmal aus dem Verkehr gezogen, man kann ihnen aber nichts nachweisen. Und danach haben sie natürlich das Problem, dass sie sich gegenseitig nicht mehr vertrauen und außerdem rauskriegen wollen, wo ihr Geld ist. Das könnte ja jetzt einer aus dem Team gewesen sein oder das könnten die Drogenheinis gewesen sein, denen sie das geklaut haben. Und irgendwer fängt dann an, wir sehen nicht, wer das ist, nach und nach einen nach dem anderen umzubringen. Und demzufolge werden sie immer weniger und der Ermittlungsdruck.
Ach so, weil der alles Geld behalten will, oder was?
Das kann ich jetzt nicht verraten. Irgendwie werden sie halt nach und nach weniger.
Und liegt ja nahe, oder?
Die Frage ist halt, wer ist das? Ist das jetzt der aus der Gruppe oder ist es einer aus der Gruppe, der das Geld hat und behalten will? Oder sind es die kolumbianischen Drogenmafia-Leute? Jedenfalls reichlich Action, reichlich Geschieße und Arnold Schwarzenegger darf wieder sehr männliche Dinge sagen zwischendurch. In wirklich grotesken Dialogen.
Auch wie die am Anfang gleich dieses Haus stürmen, irgendwie so aufgefächert, dass wenn man von vorne schießt, dass man auch alle erwischen kann.
Ja, genau.
Die Kamera sieht auch alle schön, das ist echt schön. Und sie haben halt, sie gehen in den Raum rein, der eventuell potenziell von schießenden Drogen, aber sie hauen sich erstmal noch zwei Sprüche an den Kopf. Und dann gucken sie weiter und dann hauen sich wieder zwei Sprüche an den Kopf und dann gehen sie weiter.
80er Jahre Kino, oder?
Ja, aber doof gemacht. Also ja, das Problem ist, die Dialoge, weiß nicht. Die Dialoge sind echt alle wirklich sehr hölzern. Es ist wirklich, teilweise fragst du dich, wie ist, dass es Arnold Schwarzenegger nicht peinlich ist, dass er das in eine Kamera sagt, dass er da nicht irgendwie auch mal dem Regisseur sagt, hör mal zu, das sage ich jetzt so nicht. Das schreibt man noch mal eine bessere Zeile irgendwie.
Also ich glaube, er ist da Intellektuell. Ich glaube, er fand die ziemlich gut, die Dialoge.
Oder ich weiß es nicht.
Geschrieben. Es ist teilweise wirklich grotesk schlecht. Also die Story ist halt ja nicht besonders kompliziert. Das nimmt er nochmal einmal. Das
muss jetzt ja auch nicht schlecht sein.
Das, also. Ja, aber das ist alles so testosteronschwanger und so doof einfach. Von auch simpel irgendwie alles. Also irgendwann finden sie dann mal so ein paar Leichen am See irgendwie, wo man dann kurz denkt, ah, okay, jetzt wird die Story ein wenig komplizierter. Aber das trägt dann ungefähr 2 Minuten und dann ist dieser Teil wieder abgehakt. Dann ist es wieder straightforward klar, wer jetzt hier zu fangen ist. Und wird einfach viel geschossen und in der Zwischenzeit ist es sehr eklig oft. Also es liegen dann Leute einfach in riesigen Blutlachen, es hängen Gedärme von der Decke und so. Also es, wenn dann mal irgendwie jemand tot ist, dann auch immer gleich so richtig zersplättert, damit es möglichst mit die Checkbox auch noch anhaken können. Gut, also
die müssen sich halt auch dann durch sowas absetzen von, was es heutzutage eben gibt, Serien, die das eben viel besser machen, so Action-Genre. Also wenn ich da an Hawaii 5-0 zum Beispiel denke, das ist ja im Endeffekt genau das. Das ist testosteronschwangeres Sprücheklopf-Action-Kino. Nur eben nicht Kino.
Und eben noch
hochpoliert, noch mehr sieht gut aus.
Technik, genau.
Genau.
Das hat er halt nicht.
Und das Einzige, wie die sich absetzen können, ist, indem sie halt noch ein bisschen Gore zeigen, ne? Aber eigentlich ist die Zeit für solche Filme halt vorbei.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob die Zeit zwangsläufig vorbei sein muss. Gegen einen guten Actionfilm, der jetzt auch nicht unbedingt jetzt die komplizierteste Verschwörungsstory hat, die irgendwie 17 Wendungen nimmt und am Ende nochmal die große Auflösung bringt, ist ja nichts zu sagen. Also wenn es einfach straightforward ein bisschen Geschieße ist, aber dann muss mich das irgendwie mitreißen und die Sprüche müssen entweder cool und lustig sein, aber hier ist es halt so, die Sprüche sind alle doof, dumpf und intelligenzfrei komplett. Also
ich glaube überhaupt nicht, dass die Zeit dafür vorbei ist. Und ich glaube einfach, dass das genau so ein Fall ist, so ein Genre, wo es so ist, dass die hauptsächliche Vermarktung eben nicht im Kino stattfindet. Die kommen zwar ins Kino, das ins Kino kommen ist Teil der Werbekampagne. Das sieht man jetzt zum Beispiel groß plakatiert für das DVD-Erscheinen von dem Stallone-Schwarzenegger-Film an verschiedenen Orten. Habe ich schon mehrere gesehen. Das sieht man, da wird dieser Film eben seine wirkliche Bestimmung finden. Und genauso, glaube ich, ist es bei dieser Art Film auch, weil viele Leute sich das zu Hause eben doch gerne anschauen. Ja, also auch wenn ich sage, im Kino, ich habe sowas schon 1000 Mal gesehen, muss es nochmal sehen.
Du bist ja auch nach 20 Minuten?
Also nach 10 Minuten etwa. Ich habe eigentlich ja nur diese erste Hausstürmungsszene und dann, bevor die auch nur richtig zu Ende gespielt hat, hatte ich einfach so das Gefühl, okay, ich habe das möglicherweise auch schon in schlechteren, aber sicherlich auch schon in besseren Variationen schon 10.000 Mal gesehen. Ich habe eigentlich keine Lust, mich einen Abend zu langweilen. Ich gehe lieber nach Hause und schaue The West Wing zum zweiten Mal. Und das habe ich ja dann auch gemacht.
Oder war das auf The Raid 2?
Aber ich glaube eben einfach, dass wir da als so richtiges Kinopublikum auch nicht so richtig das Adressatenpublikum sind. Und ich glaube, dass dieser Film trotzdem sein Geld reinholen wird ohne Probleme.
Also wenn ich zum Beispiel vergleiche mit dem vorletzten Stallone-Film The Last Stand, was ja im Grunde auch nichts weiter ist als irgendwie Bösewicht. Schwarzenegger meine ich doch. Ja. Habe ich Stallone gesagt? Ja, ich meinte Schwarzenegger. Im Grunde, die Story ist auch so. Typ Bösewicht rast in Auto auf Stadt zu, in der Stadt steht Schwarzenegger und sagt, du kommst hier nicht durch. Und dann ist das eben das Thema des Films und da passiert auch nicht viel mehr. Aber der war unterhaltsam, der war witzig, der war actiongeladen und der hatte so eine Comicfigur in Form von Johnny Knoxville. Hat er irgendwie rumgestiefelt ist und der Film war auch nur Geschieße und
Johnny
dumme
Knoxville
Sprüche.
War der Bösewicht oder was?
Nee, Johnny Knoxville war so der Dorftrottel mit den Waffen.
Ach so,
passt, ja. Und der war witzig und unterhaltsam und halt so Popcorn-Kino zum Weggucken. Und der hier ist, vielleicht versucht er dasselbe zu sein und Arnold Schwarzenegger sitzt dann auch irgendwie immer mit Zigarre rauchend auf dem Sofa und mit breitbeinig und lässt irgendwie den krassen, dicken Sheriff-Typen raushängen. Aber es ist nicht lustig, es funktioniert nicht, es wirkt einfach immer nur albern, lächerlich und doof. Und man hat an ganz vielen Stellen gemerkt, jetzt versucht er so cool, jetzt versucht er so eine ikonische Coolness zu inszenieren und scheitert halt. Es sieht einfach immer so schlecht aus.
So schade, dass der sich jetzt so demontiert aus seiner alten Tage.
Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Ich glaube, dass der Film trotzdem sein Publikum hat. Und weil ich kenne genug Leute, die der Meinung sind, dass Expendables 2 irgendwie auch lustig war. Und das kann ich überhaupt nicht finden. Also den fand ich auch nur blöd, aber...
Ich fand schon den ersten blöd.
Ich bin der Meinung, ja, der zweite war noch viel döver. Aber
echt?
ich Ich bin der Meinung, es gibt dafür ein Publikum. Und ich meine, wir stellen fest, es gibt in diesem Action-Bereich durchaus noch Sachen, wo wir sagen können, jo, schauen wir uns auch an.
Warum Schwarzenegger das macht, kann ich vielleicht noch so einigermaßen verstehen, weil das ist halt so das Genre, in dem er stattfindet. Genau. Aber warum Terrence Howard dafür unterschreibt, ist mir vollkommen unklar. Also der hat doch wirklich schon deutlich aufwendigere Sachen gespielt.
Schon ein bisschen her, oder?
Nö, den siehst du auch dauernd.
Echt? Und über Sam Worthingtons Karriere sagt das auch nichts Großartiges aus.
Und die anderen Fleischberge, die angeblich alle aus irgendwelchen Serien bekannt sind, kennt kein Mensch irgendwie. Auch das Ende, weißt du? Dann ist der Bösewicht gefangen und dann noch diese Mexiko-Scheiße hinten dran.
Ach stimmt.
Und das jetzt wurde
noch mal weiter.
Da die letzte Szene, wo er dann
wie bei Herr der Ringe.
So schlimm. Es
geht noch mal eine Dreiviertelstunde weiter.
Nee, das nicht. Aber es ist dann so klar, was jetzt noch kommen muss. Und das ist so mit dem Holzhammer geradeaus inszeniert, dass du es eigentlich möchtest du gar nicht mehr hingucken. Es ist wirklich schlimm.
So, Punkte 7?
Nee, 2,5. Ich mal sagen, vielleicht 3.
Ja.
Waren es wenigstens echte Explosionen oder war es so digital Scheiß?
Ich glaube, es ist nicht einmal was explodiert, oder? Ist was
doch, explodiert? Doch. Als sie aus diesem Raum, wo das Geld war, rausgegangen sind.
Oh ja, da das war doch mehr ein Feuer, oder? Das
ja, aber es ist so rausgegangen und dann hat es gebrannt.
Das war so eine Feuerwand, ja.
Ja.
War die echt?
Entweder
war sie echt oder gut gemacht.
Oder gut gemacht, ja.
Ja gut, das ist ja auch schon okay.
Sie hat mich zumindest nicht geärgert. Was
also echt? Es wurde natürlich viel MG.
Extra, ja, das finde ich auch.
Wurde natürlich viel MG geschossen und so.
Also ja.
Action bei dir wirklich
was. Und dann aber auch immer so mit großem Blutabdruck hinten an der Wand. So
ja.
Einmal Blut, gell.
Ja.
Wo man sich denkt so, okay, wie viel Blut hatte der im Körper?
Ja.
Tatsächlich war das für mich eine Premiere. Es war zum allerersten Mal, dass ich aus der Sneak gegangen bin. Nicht, weil ich dachte, ich kann es nicht aushalten oder so, sondern einfach, weil ich dachte, ehrlich gesagt, mir ist die Zeit zu schade jetzt dafür. Ich sitze so viel lieber diesen Abend auf dem Sofa und mache gar nichts.
Ja, das macht das Alter.
Und dann gehe ich doch einfach nach Hause. Ja, tatsächlich, es war so. Ja, es war auch so, selbst in dem Moment in der Sneak dachte ich, das ist jetzt der Moment, wo ich mich zum ersten Mal dazu entscheide, ich habe einfach keinen Bock drauf.
So. Soll es doch sein, ich bin zu alt für den Scheißfilm.
Ja, vielleicht doch. Ja, für mich auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also ich gebe keine Punkte natürlich, weil ich ich bin nicht qualifiziert, aber ich bin nach 10 Minuten gegangen, weil ich dachte, hier wird mir nichts Neues geboten oder auch nichts, was ich sehen möchte. Also, das ist auch ein Statement.
Ja, das ist eins.
Okay.
Stefan, hast du schon?
Next? Ja, ach nee, Stefan hat 7 gegeben, ja.
Er wollte mir 7 suggerieren, aber ja.
Jetzt haben wir uns hinterher überlegt, so, boah, wenn wir jetzt die ganze Zeit über den Film reden und dann einfach nur das, was uns gefallen hat, erzählen und dann 3 Punkte geben am Schluss, so, oh, das war eigentlich gar nicht so schlecht und hier und der Sound von den Waffen war auch ziemlich fett und so. 3 Punkte.
Ja, ein Grund, warum ich nicht bereit war, mich da am Mittwoch durchzuquälen, war auch, dass ich am Montag schon in der Sneak gewesen war und dort wirklich den Film gesehen habe, der mich im Kino mit Abstand am meisten traumatisiert hat. Und zwar so sehr, dass ich während des Kinogangs so ein Gefühl hatte von, man sagt es doch, oder es wird häufig erzählt von Leuten, die irgendwie, denen was ganz Schreckliches passiert ist, dass sie sich während das Schreckliche passiert so in sich zurückziehen und versuchen es irgendwie so, sich quasi von sich selbst, sich von sich selbst lösen oder sowas. Und ein bisschen so ging mir es im Kino. Im Kino ging es mir so, dass ich so das Gefühl hatte, ich tue einfach so, als bin ich nicht hier. Und als ich nach Hause gegangen bin, habe ich erstmal geweint.
Lars von Trier
tritt mittlerweile Pornos. Ja, stimmt. Nein, und zwar, der Film heißt Out of the Furnace. Die Hauptrolle spielt Christian Bale. Und Casey Affleck spielt auch eine Rolle. Willem Dafoe und Woody Harrelson sind die Hauptrollen. Out of the Furnace. Also die, das ist die Heizung oder der, also quasi die kommen aus dem Ofen. So.
Ah, okay.
Ja, und es geht eben, also wir sind irgendwo im amerikanischen Hinterland also absolutes Arbeiterklassenmilieu. Christian Bale spielt einen Mann, der eben in irgendeiner Fabrik Kohle, was weiß ich was, so arbeitet, unheimlich hart arbeitet und eben soziale, also das Umfeld ist unheimlich hart. Sein kleiner Bruder, gespielt von Casey Affleck, ist schon mehrmals im Irak gewesen als Soldat. Und immer wenn er zu Hause ist, macht er so allen möglichen Scheiß, auch so kriminelle Sachen und so weiter. Und jetzt ist es dann so, dass Ich will ja nicht so viel erzählen, aber es passieren eben ein paar Dinge. Und eine Sache passiert, die dazu führt, dass Christian Bale in den Knast muss. Und er dann eben weg ist. Und als er zurückkommt, ist in der Zwischenzeit, hat sich alles eben noch so viel zum Negativeren entwickelt in seinem Umfeld. Und alles ist ganz schrecklich und ganz schlimme Dinge und so. Und das Problem dieses Films für mich ist, dass er so ein Genre-Zwitter ist. Weil einerseits ist er so ein Sozialdrama, oder er versucht das zumindest zu sein. Er tut so, als würde er sich für die Lebensrealität dieser Leute interessieren und so. Und in der Hinsicht würde ich sagen, ist so eine Vergleichskategorie sowas wie Winter's Bone oder so. Also so ein Film, der unheimlich düster ist, der dir eine amerikanische Lebensrealität zeigt, wo du denkst so, wow, wie die Leute leben, ist wirklich schrecklich. Und eben auch, wie ihr Alltag mit bestimmten kriminellen Strukturen quasi unterfüttert ist und sie gar keine Chancen haben und sowas. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, Casey Affleck wird dann auf der Suche nach, er hat immer Geldprobleme und so, hat auch Schulden, und er kommt dann in so einen Kreis, wo er Boxkämpfe macht, so Hinterhof, was auch immer, Abschlachtboxkämpfe, ganz schrecklich. Und da hat der Film eben gleichzeitig aber auch so eine Ebene, wo wir in so einer ganz, ganz unangenehmen, geifernden Zuschauermeute sind. Also ganz klar, wenn diese Kämpfe und sowas geschaut werden, ist unsere Rolle nicht zu sehen, dass das hier schlimmes Sozialdrama ist oder so, sondern das ist eben so ein Spektakel. Uns wird da wahnsinnig Brutales gezeigt und die Kamera hält drauf auf eine Weise, die wirklich nur dadurch zu erklären ist, dass dieses Spektakel hier geliefert wird, dass er eben gleichzeitig jetzt hier auch so ein Kriminal-Action, was auch immer Ding ist. Woody Harrelson spielt so einen zugedruckten, ultra-brutalen Typen, der eben so ein bisschen der Gegenspieler auch ist, in dessen Hände gerät dann eben Casey Affleck und ist klar, dass Christian Bale das dann irgendwie regeln muss und so. Und eben diese ganze verkommene Drogen-, Gewalteskalation-Schiene und so, auf der Seite versucht der Film meiner Meinung nach gleichzeitig eben auch ein Actionfilm zu sein, irgendwie doch auch. Und diese Kombination ist es, was für mich den Film so unerträglich gemacht hat, weil ich eben einfach, also alle diese Figuren, Woody Harrelson und so und Willem Dafoe, sind krasseste Klischee-Figuren aus eben einem ganz miesen Actionfilm. Und gleichzeitig tut der Film halt so, als sei er ein Sozialdrama. Aber er hat nichts von der Tiefe oder dem, du lernst einfach nichts. Du lernst nichts über das Milieu, was er dir zeigt. Er zeigt dir ein ganz grässliches, schreckliches Milieu, in dem schreckliche Dinge passieren, aber ohne, dass du irgendwas lernen würdest darüber oder irgendein Verständnis für, oder dass auch nur der Film sich wirklich für die Personen interessieren würde oder so. Also diese...
Aber nimmt dir die Distanz, die ein Actionfilm schafft es ja immer, dass du dich von dem, was da passiert, was ja auch oft ganz schrecklich ist,
genau,
distanzieren kannst. Und das kannst du halt da dann nicht.
Genau. Und das der Hauptgrund, warum du dich nicht distanzieren kannst, ist, dass in diesem meiner Meinung nach vollkommen missratenen Film Christian Bale unheimlich gut ist.
Missratener Film?
Also ich finde, der Film ist missraten, ganz schrecklich missraten.
Meinst du nicht, dass der so gemeint ist?
Keine Ahnung. Ich finde, er ist, also im Englischen würde man das Wort misjudged benutzen, wofür ich jetzt keine sehr gute deutsche Entsprechung habe. Eben, dass es meiner Meinung nach ist so ein Film zu machen, ist, also für mich ist er durch und durch unehrlich, weil er tut so, als sei er ein Sozialdrama, aber in Wirklichkeit ist er ein Gewaltspektakel. Und dieses Sozialdrama benutzt er nur, um zu rechtfertigen, dass er ganz grässliche Dinge zeigt. Also meiner Meinung nach ist er ein fürchterlicher Film. Mein Problem war aber, dass eben Christian Bale in dieser Rolle unheimlich gut ist. Er ist ganz, im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder, der eben so, so ein hektischer, auch aggressiver Typ ist, ist Christian Bale ganz zurückgenommen. Unheimlich, also ihm passieren ja wirklich schreckliche Dinge. Und er ist eben immer, man merkt, er versucht trotzdem in dieser schrecklichen Situation irgendwie eine positive Option für sein Leben zu bewahren. Er versucht, keine Fehler zu machen. Er versucht, irgendwie ja zurückgenommen zu reagieren und keine Eskalation zu erzwingen und so. Das spielt ja, also mit ganz wenig drückt er unheimlich viel aus. Häufig reicht es einfach aus, Christian Bale zu sehen. Und du empfindest sehr viel, also emotional kommt von ihm sehr viel rüber, was aber für mich eben unmöglich gemacht hat, mich von diesem Film zu distanzieren ansonsten. Also es ist eben so, dass Christian Bale mich emotional im Film gehalten hat, obwohl ich alles an dem Film eigentlich total abgelehnt habe. Und dadurch war es, also ich kann mich an keine vergleichbar unerfreuliche negative Seherfahrung im Kino überhaupt jemals erinnern.
Das ist natürlich dann in gewisser Weise schon auch ein Kunstwerk. Und auch gelungen in gewisser Weise.
Ich würde nicht sagen, dass...
Hat dich im Film gehalten.
Nee, ich würde nicht sagen, eigentlich. Nur weil was schafft, dich zu verstören, heißt das noch nicht, dass es ein gelungenes Kunstwerk ist. Mhm. Also nicht alles, was dich in ganz krasser Weise negativ berührt, ist deswegen allein schon gelungen, würde ich sagen. Aber ich meine, ich bin sicher, diese Argumentation wird jemand auch möglicherweise hier eben als Antwort auf meine Rezension anbringen. Aber meine Frage ist dann eben...
Sagt der Kannibale von Rotenburg, dass das auch Kunst war.
Kann sein. Aber meine Frage ist dann eben... Was habe ich gelernt von diesem Film? Sag mir etwas über das Milieu, was ich gesehen habe, was nicht pures Klischee war und da finde ich, ist eben das, was man eben Exploitation-Kino nennt, also dass eben wirklich, dass die Eskalation und das Krasse genutzt wird, um eine Art von Sensation zu erzeugen. Das ist das, was ich das empfinde. Und das war das, worauf ich so negativ reagiert habe. Und also ich mochte den Film überhaupt nicht, auch wenn es eben Einzelteile gibt, wie Christian Bale, die ich ganz gut fand.
Ja gut, die Schauspieler sind ja alle toll.
Naja, sind sie auch. Ja. Wobei natürlich, also jetzt so zum Beispiel Willem Dafoe wird nichts zu tun gegeben. Der ist einfach so ein, das ist eine totale Wegwerffigur. Die
verheizt.
Wenn
die besten Schauspieler Beine. Genommen und verheizt.
Total. Auch Woody Harrison, ich meine, natürlich kann man das ganz lustig werden, dass er so ein brutaler, ultra brutaler Hype-Junkie-Krimineller ist und so, der irgendwelche Kämpfe macht. Aber
ja klar, Antagonisten spielen kann der schon.
Das ist halt, mein Gott, ist ja kein... Ja, also ich finde den Vergleich, alles was an diesem Film falsch ist, kann man meiner Meinung nach sehen, wenn man ihn eben mit Winter's Bone vergleicht und sich überlegt, wie wenig von der tatsächlichen Eskalation wir in Winter's Bone zu sehen bekommen und wie erdrückend es trotzdem ist und wie viel dir Winter's Bone von einem bestimmten sozialen Milieu zeigt, ohne wahnsinnig viel Explizites gezeigt zu haben. Also es ist einfach, ich finde, das ist hier die Referenz für das, was der Film vorgibt zu tun und in Wirklichkeit ist er eben ein Gemetzel. Ich mochte den wirklich überhaupt nicht. Ich habe schon.
Warum bist du denn so lange geblieben?
Das Problem ist tatsächlich, dass die Darsteller haben mich irgendwie drin gehalten, also vor allem Christian Bale, und ich hatte dadurch eben immer die Hoffnung, vielleicht ist es doch ein anderer Film, als ich denke, dass es ist. Also ich habe immer gedacht, vielleicht passiert noch in dem Film was mir erklärt, warum ich mir das alles anschauen muss. Und das ist eben einfach niemals passiert. Deswegen, ich tue mich unheimlich schwer, den Film zu bewerten. Ich würde sagen, ich gebe vielleicht auf den Film, wie gut ich ihn finde, wenn man die guten Anteile mit einrechnet, würde ich vielleicht 5 Punkte geben. Aber wenn ich bewerten muss, wie gern ich ihn gesehen habe, dann ist es ungefähr -12 Punkte, würde ich ungefähr sagen. Also ich kann mich nicht erinnern, es mehr gehasst zu haben, jemals in einem Film gesessen zu haben. Und ich hatte eben, wie gesagt, ich bin nach Hause gegangen und habe geweint. Dann hat der Marc so gesagt, es ist nur ein Film, Claudia, es ist nur ein Film. Hat dann auch schlecht geträumt und so. Nee, der hat ihn nicht gesehen. Ich kam nur traumatisiert nach Hause und musste erst mal heulen.
Oh, war
ja. Ja, also... Ich fand ihn furchtbar. Ich meine, wenn ihn jetzt jemand anschaut und ihn...
Schaut ihn auf gar keinen Fall.
Wenn ihn einer gesehen wissen.
Nein, ich meine, wenn ihn jetzt jemand anschaut und ihn sehr gut findet, dann würde ich gerne hören, wie er das sieht. Wobei, ganz ehrlich gesagt, ich kann mir vorstellen, was dann ungefähr gesagt wird. Und ich, ehrlich gesagt, ich kaufe das nicht. Sagt mir, was mir über das Milieu erzählt wird, was ich nicht in Form von Klischees sowieso schon wusste. Dann lasse ich mich vielleicht überzeugen. Aber so war es einfach nur waren es grässliche 1,5 bis 2 Stunden, die ich im Kino verbracht habe. Ja.
Ja gut, oder vielleicht jemand, der eben doch sich distanzieren kann davon.
Vielleicht. Also eine Sache, die mich übrigens auch ganz unangenehm berührt hat, war, dass Christian Bale schon wieder so schrecklich schlecht aussieht.
Habe ich auch gesehen.
Also ich finde auch, das hat mich auch geärgert während des Filmes. Warum muss er jetzt schon wieder so schlecht aussehen? Es gibt nichts in diesem Film, was notwendig macht, dass er schon wieder so ausgemergelt ist. Ja. Und das ist einfach jetzt meiner Meinung nach irgendwie eine Psychose, die er entwickelt hat, dass er abwechselnd in Filmen eben vollkommen ausgemergelt und eben übergewichtig ist. Und da nichts in diesem Film macht das notwendig. Und das hat mich während des Films sogar geärgert, weil es mir körperliches Unwohlsein bereitet hat, ihn anzuschauen.
Ich glaube, der hat sich eine richtig schöne Essstörung
mit The Mechanist. Ja, genau.
Das hat er einfach unterschätzt wahrscheinlich. Das denkt er, wie nennt sich diese Art zu schauspielen?
Method Acting,
ja, aber ja. Das bleibt halt, ich meine, eine Essstörung ist ja eine Essstörung und deswegen funktionieren die ja so gut.
Furchtbar.
Tja, furchtbar.
Out of the Furnace. Nein, keine Empfehlung.
Nicht angucken. Sabotage.
Auch nicht
angucken. Auch nicht angucken.
Können wir noch irgendwas, was wir angucken?
Ich hätte noch was man nicht angucken soll.
Ja, ich auch. Das ist eine super Folge hier.
Ich komme auch noch mit was.
Ich habe mal Amazon Instant Dingenskirchen ausprobiert.
Ah ja.
Also
du bist unser Test.
Ich glaube, das
Amazon, Amazon Watch Ever für mich, ja.
Amazon Instant okay. Love Film Watch Ever. Dings.
Instant Love.
Instant Love. Amazon Instant Love, nennen wir es so. Das ist schön. Habe ich auf der PlayStation 3 diesen Client da, den kann man jetzt, wenn man den anklickt, dann aktualisiert er sich irgendwie und danach spricht der Amazon Instant Viech. Und wenn man Prime hat oder eben sich shoppt, dann trägt man da seinen Account ein und zack, kann man ganz viel Videos gucken.
PlayStation Prime ist oder was?
Nee, Amazon Prime.
Was ist denn Amazon Prime? Das kenne ich ja gar nicht.
Dass du die Pakete am nächsten Tag kriegst.
Dass du für alles diesen Premium-Versand hast und dass du auch unter 20 Euro keine Versandkosten zahlst.
Was kostet denn das?
In Fufi im Jahr.
Schon nicht so billig, gell?
Ja, und jetzt kriegst du halt auch noch so einen Videoguckdienst dazu.
Jetzt halt noch so. Watch Ever für ein ganzes Jahr. Das ist halt schon billiger.
Dann hat's natürlich was.
So, jedenfalls...
Und die haben auch eine gute Auswahl.
Naja, das...
das ist jetzt die Frage.
Das ist, da das kann man drüber diskutieren, ja.
Okay.
Aber gut, bei Watch Ever ist ja auch so, dass du viele Filme zwar denkst, oh ja, cool, den guck ich mal. Und dann aber, wenn du was Spezielles suchst, auch oft feststellst, haben sie nicht.
Mhm.
Das ist bei Amazon Instant Video jetzt nicht anders, aber zum Beispiel Breaking Bad haben sie auch die Staffeln drin. Also
Breaking Bad hat irgendwie jeder.
Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht ganz unwichtig.
Die will auch jeder sehen,
ja. Gut, ich habe Jack Reacher angeguckt, nachdem ich ja jetzt diesen
der
Jack
typ, da... Der hieß doch auch Reacher. Nee, er ist Reacher.
Er war auch mal Jack Reacher?
Tom Cruise.
Ach du Scheiße, ja, richtig.
Und in diesem Trailer ist es ja so, da wird irgendwie so erzählt, irgendwie, ja, das Gesetz ist ihm egal und ihn interessiert nur Gerechtigkeit. Und dann prügelt er so Leute kaputt irgendwie auf der Straße, die irgendwie, wo denen vorher noch sagt, denk dran, du hast es so gewollt. Und dann der letzte Chance wegzulaufen. Und läuft er nicht weg, dann haut er den irgendwie platt und kloppt den irgendwie zu krankenhausreif. Und deshalb wird irgendwie, wurde zumindest bei mir so die Erwartung gesetzt, das ist halt so ein Actionfilm, ja. Eigentlich ist das aber mehr so ein Ermittlungsthriller, in dem halt hin und wieder mal jemand verhauen wird. So richtig ganz viel Action ist da gar nicht drin. Also eigentlich läuft Jack Reacher, Tom Cruise so durch die Gegend in dieser typischen Art, wie er immer so geht. Er lässt immer die Arme so schwingen. Ist mir wieder aufgefallen, dass Tom Cruise immer geht, wie Tom Cruise geht, in jedem Film. Und,
ja, der spielt jetzt in jedem Film nur noch eine Variation seiner selbst. Das
genau.
Ist so passgangmäßig.
Ja, der hat so
ganz... John Wayne als kleines Mädchen.
Ja, der hat die Arme so schlenkern. Das ganz eigenartig.
Sieht ungefähr aus wie Sully aus...
Wenn ihr diesen Film anklickt, die Szene, wo er in diesen Home Depot Store reingeht und nach diesem Mädchen sucht, da ist das am besten zu sehen. Das ist diese eine Szene. Könnt ihr anklicken.
Können wir das verlinken?
Also die Geschichte ist relativ simpel. Er ist ein Ermittler, ein Militärpolizist.
Schon wieder. Immer dieses Superpolizist.
Ein Militärpolizist, der sich aber zur Ruhe gesetzt hat, nachdem er aus dem Militärdienst ausgeschieden ist und jetzt einfach untergetaucht ist und irgendwie nicht gefunden werden kann. Und auch eigentlich gar nicht ermitteln will, aber jetzt tötet ein Scharfschütze wahllos 5 Leute in der Stadt und dieser Scharfschütze, der da beschuldigt wird, ist in seiner Einheit damals gewesen und er hat ihm schon mal versucht, ein Verbrechen nachzuweisen und demzufolge taucht er dann wieder auf und mischt sich in die Ermittlungen ein und wird er der Assistent der Anwältin, die den Typen verteidigt, was irgendwie die falsche Seite ist für das, was er vorhat, aber das gibt sich eben so. Und dann ermittelt er da rum und deckt größere Verschwörungen aller Art auf. Leider ist es ziemlich langweilig, also es plätschert so vor sich hin und am Ende gibt es ein bisschen Shootout und dann ist es fertig, aber es lässt einfach zu wünschen übrig, was die Spannung und die Originalität der Story angeht. Robert Duvall spielt gegen Ende eine ganz lustige Rolle, aber wenn ich dem Film was Positives abgewinnen soll, dann würde ich sagen, die Action-Szenen sind sehr geil, weil sie sehr unperfekt sind. Also die Art, wie die Leute handeln, ist sehr unperfekt. Also bei den Schießereien merkst du, dass sie halt nicht immer beim ersten Schuss treffen und dass sie das dann auch ärgert. Also dass sie dann wirklich so schießen und merken, oh fuck, irgendwie daneben, ja. Und dann nochmal schießen, weil war jetzt halt total wichtig, als Scharfschütze triffst du halt lieber mit dem ersten Schuss, weil sonst hast du deine Position verraten und so weiter. Und so solche Sachen gehen halt schief. Und auch so bei Autoverfolgungsjagden, man kommt da mal ins Schleudern und dreht sich einfach und steht irgendwie dumm rum in der Gegend und muss dann wieder losfahren und wenn man so um Autos rumschlenkert, dann rammt man auch mal so ein Auto, was man eigentlich gar nicht rammen wollte, oder man fährt in so einer Tunnel mal einfach so an die Tunnelwand so ein Stück hoch.
Tatsächlich genauso wie wenn ich
GTA spiele. Ja, also diese Leute, die in so Verfolgungsjagden geworfen werden und dann immer sofort perfekt mit 300 durch die Innenstadt fahren können, hier ist das alles sehr unperfekt. Also es wird wirklich viel irgendwo gegengefahren, wo man nicht gegenfahren wollte und irgendwie Bordsteinkanten mitgenommen und dann gehen Autos kaputt, dann fahren die nicht mehr und so. Also Das hatte was, was ich sehr mochte, ja. Auch so in die Schießerei reingehen und alles, was du geplant hattest, irgendwie wie der ganze Schießerei ablaufen soll, geht dann halt schief und dann sitzt du in so einer Situation, wo du jetzt nicht mehr weißt, was du machen sollst, du hast deine Waffe nicht mehr, dann rennst du drauf den Gegner zu und nimmst das Kampfmesser mit und wenn du da ankommst, stellst du fest, dass du das Kampfmesser verloren hast, 5 Meter weiter, hast du da jetzt auch nicht mehr hin, so ein Ärger. Und das fand ich ganz gut, aber das reißt den Gesamtfilm leider nicht raus, aber es bringt ihn vielleicht auf so ein Niveau, wo ich sagen würde, die Action-Szenen kann man schon gucken. Und auch wenn der Sound nicht ganz so geil ist wie die Schießerei bei Heat, die nach wie vor, finde ich, die Referenz ist für Waffensound, das klang schon gut. Also ich habe das zu Hause geguckt mit entsprechender Soundanlage und das knattert schon ordentlich im Wohnzimmer.
Fanden das deine Nachbarn auch?
Das muss ich sie bei Zeiten mal fragen. Sie haben aber nicht geklingelt. Okay. Auch die Motorensounds, weil er fährt mit so einem alten Camaro durch die Gegend.
Die Motorensounds.
Und der ist auch nett, wie der so durch mein Wohnzimmer gewummert hat.
Ich habe gestern ein Interview mit, Entschuldigung für den, dass ich kurz reinkrätsche, mit Vettel gehört, der sich darüber beschwert, dass man den Motor nicht mehr hört. Wir hören noch das Quietschen der Reifen. Die fahren jetzt mit Batterie in Formel 1, stimmt das? Irgendwie mit Hybridmotoren.
Also das machen sie wohl schon länger mit Hybriden, aber ich
verfolge jetzt voll auf, Batterie gehört ins Handy. So in dem Ton. Irgendwie, ich hätte lieber ein V12 hinten drin als so eine scheiß Batterie.
Stefan, hast du jemanden in den Schrank gesperrt oder was ist passiert?
Nee, der Björn ist gekommen, der bringt gerade seine Instrumente.
Ah. Also von euch hat keine Ahnung von Formel 1, kann mir das erklären.
Nee. Wenn du mich vor etwa 10 Jahren darauf angesprochen hättest, hätte ich alles gewusst, aber
jetzt nicht mehr.
Vor 9 bin ich dann ausgestiegen.
War der Schumacher noch?
Ja, so sitzt der noch.
Auf jeden Fall noch Bewusstsein.
Da war
der Björn ist gekommen.
Überleitung.
Da war Vettel noch gar nicht da.
Nee.
Ja. Stimmt. Da war Vettel noch im Odenwald. Ich habe seinen Vater kennengelernt übrigens, oder? Ich verwechsel ihn gerade mit einem anderen Rennfahrer aus dem Odenwald, aber auch so ein Junge. Ist egal.
So.
Okay. Bevor jetzt der Björn hier hereinbricht und wir alle Last Christmas singen müssen, was haben wir noch auf der Liste?
Ich habe noch was.
Christoph, jetzt kommt die große Überraschung. Christoph hat nämlich was vollkommen entgegen seinem Charakter getan.
Ja, wir haben Enterprise fertig geschaut.
Oh.
Also mit Enterprise meine ich ja diese alte Enterprise, also diese, das ist der Titel ist einfach scheiße. Also dieses,
die
was chronologisch ganz Proto am Anfang Enterprise. Spielt, genau, diese Proto-Enterprise.
Enterprise the Beginning.
Genau, dieses mit Captain Archer, also was eben so
ja, unterbunt,
wo es dann losgeht. Es hat uns gut gefallen. Theresa auch, oder? Ja, Theresa nickt. Nur am Ende, also die...
nickt und zieht die Mundwinkel nach unten.
Ähnlich wie bei Voyager auch schon, hat mich am Ende geärgert, also wie die Love Story, die diesmal wenigstens über praktisch die ganze die ganzen Staffeln lief, sich langsam aufbaute, aber die ist am Anfang, am Ende völlig vergurkt worden. Also fand ich sehr schade. Man hat richtig gemerkt, so in der Mitte der letzten Staffel ist es ihnen irgendwie die Ideen ausgegangen. Wurden die Romulaner nochmal reingewurstet.
Ist wahrscheinlich der Moment, wo sie erfahren haben, dass sie nicht mehr weitermachen
wahrscheinlich.
Dürfen, und dann haben sie keine Lust mehr.
Und dann, die letzte Folge ist richtig so, ja okay, jetzt springen wir einfach mal 10 Jahre weiter und gucken, was daraus geworden ist.
Oh,
und so.
Oh, super.
Das ist wirklich ganz fies. Und
sie haben Kinder.
So ungefähr, ja. Aber jetzt haben wir deswegen, weil wir damit jetzt fertig sind, Next Generation angefangen. Also Captain Picard und so.
Best ever.
Best ever und wo ich ja auch mit aufgewachsen bin und was mich geprägt hat. Und wir schauen den Pilotfilm und er ist so unglaublich scheiße. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Die Leute sehen absolut scheiße aus. Also es sah ganz fies nach 60er Jahren aus. Die hatten auch so, die Frauen hatten so Kleidchen, so, die gerade so einen Arsch bedecken, so wirklich wie bei Kirk. Mhm. Die Diana Troi, eine wilde 80er Jahre Lockenfrisur, die sie in der zweiten Folge schon nicht mehr hat. Dann merkt man so, die einzelnen Protagonisten sollen vorgestellt werden, werden völlig übertrieben immer vorgestellt. Diana Troi ist dauernd am Heulen, weil sie irgendwelche Emotionen von irgendjemandem mitkriegt. Der Data läuft also wirklich schwere Ausnahmefehler andauernd. Also wirklich schlimm. Nur so Abziehbilder.
Genau. Die Surrogates ausgehen aus.
Ach, ja, stimmt. Ja, so eine Szene ist tatsächlich auch drin. Die liegen so da und er wird wach und kommt so gerade hoch. Und so. Also es ist ganz furchtbar, diese erste Folge.
Ja.
Und die zweite Folge völlig anders. Man hat so das Gefühl, die ist 10 Jahre später gedreht. Vielleicht ist es
das Testpublikum hat gesagt, Diana Troy heult zu viel. Also eigentlich mögen wir es, aber Diana Troy heult zu viel. Und
ja, Diana Troy hat aber ultra kurzes Kleid, gell?
In Folge 2.
In Folge 2 hat sie schon eine Hose an.
Aber in Folge 2 des Cocktail-Podcasts sagt irgendjemand so, wir haben den Stock gefunden, der uns im Arsch steckte. Und so ist da auch gewesen.
Ja, ist eigentlich so. Und ja, es ist jetzt immer noch nicht geschmeidig, so wie später. Ich hoffe, dass es später so, wie es in meiner Erinnerung ist.
Ja, ja, vielleicht doch. Solltest du lieber nicht weitergucken.
Also diese Vulkania-Doppelfolge und auch die Borg-Doppelfolge, das waren doch große Folgen. Also es ist, weißt du, ich kann es nicht glauben, dass es so bleibt. Ich hoffe, es wird noch besser. Und Tasha Yar ist einfach eine Zumutung. Das ist,
also die, ja, aber die wird ja auch demnächst von schwarzer Materie gegessen und dann ist alles gut. Die wird jetzt
zum Glück entsorgt. Oh, habe ich jetzt gespoilert?
Oh, Tasha Yar.
Ich habe Next Generation gespoilert. Ja, und Captain Picard wird ein Borg.
Das dauert noch ein bisschen.
Das dauert noch ein ganzes bisschen.
Ja,
ich und hält auch spannend. Nicht lang.
Ich bin der Einzige, der das nicht weiß.
Jetzt schon.
Ja.
Das Blöde ist, Stefan weiß nicht mal, was Borg sind.
Doch, das weiß ich.
Ach, das weißt du. Woher weißt du das? Ohne das jemals geguckt.
Aus Terminator. I'm a cybernetic organism.
Nee, ich hab schon ein paar Folgen geschaut
davon. Ach so,
na siehst du. Aber so halt wie sie im Fernsehen kamen und dann
guckst
halt
irgendwie ja.
5 Folgen, die vielleicht sogar aufeinander folgen und dann schaust du halt wieder 2 Wochen nicht, weil irgendwie und dann schaust du mal wieder eine und du kannst sie ja jede einzelne Folge kannst du ja schon schauen.
Das geht bei Enterprise
immer so ein gut, Thema.
Also bei Next Generation. Das ist bei anderen, bei DS9 geht es ja zum Beispiel viel schlechter.
Ja.
Und bei Voyager geht es auch viel schlechter. Ich habe zwar gedacht, das würde gehen, aber jetzt, wo ich Voyager komplett am Stück gesehen habe, habe ich erst gemerkt, wie viel besser es ist, wenn man es
der Reihenfolge nachguckt, ja.
Bin jetzt gespannt, ob mir überhaupt Folgen fehlen, ob ich mir alle Next Generation Folgen bekannt
ich
vorkommen
oder nicht. Ich hatte teilweise Folgen, wo ich wusste, was sie als nächstes sagen würden.
Ja, das klingt auch. Ja. So zu Dreh sagen, jetzt muss aufpassen, das ist ein wichtiges Zitat. Das war der zweiten Folge, das habe ich wahrscheinlich vor über 20 Jahren gesehen.
Ja, aber das weiß man irgendwie noch, das ist ganz schlimm. Okay. Next Generation. Wir machen jetzt Konzert.
Heute ohne die neue Lieblings...
Die neue Lieblings? Rubrik? Ich weiß, worauf Rubrik, du raus willst. Ja, die neue
Lieblingsrubrik
Hörerfragen fällt heute aus, weil der Christoph hier ist. Nein, das hat damit nichts zu tun. die fällt aus Zeitgründen aus, weil uns läuft selbige davon. Und da müsst ihr jetzt drunter leiden, so einfach ist das.
Das stimmt. Wir haben aber gute Nachrichten für die Zukunft. Der Termin fürs letzte Pinke Bar Konzert ist nämlich fest. Das wollen wir doch noch erwähnt haben.
Genau, das Konzert, was jetzt hier gleich losgeht, zu dem ihr jetzt nicht da seid, euer Pech.
Vielleicht
doch.
Ja, ich meine, ich rede gerade mit den anderen.
Ach so,
ich rede mit die sich jetzt angesprochen fühlen, sie wissen, sind ja, dass sie jetzt nicht hier.
Aber schön, ich finde es schön, dass die da sind, die da waren.
Genau.
Jetzt wird's kompliziert.
Also das geht gleich los und dann wird es noch ein einziges letztes geben. Wollen wir das jetzt schon sagen? Ja.
Also wir sagen mal schon, es ist am 25. April
2014.
Noch gibt es keine Gästeliste. Wir sagen euch dann Bescheid, wenn ihr euch anmelden könnt.
Genau.
Wollen wir sagen, wer spielt?
Ja, natürlich Ben und Pele.
Ach so, ich dachte.
Urväter des Die Urväter des Pinke Bar Konzerts.
Ja. Ben Schalo und Pede Kaster.
Genau.
Das wird groß, aber
klar.
Was auch groß wird, ist das.
Nicht
was
größer als die Pinke Bar.
Dann wird es großartig.
Ja.
Alle winken. Danke. Und jetzt, das wird jetzt auch toll, was jetzt gleich passiert. Und deshalb müssen wir jetzt Schluss machen.
Yep. Schneiden wir wieder was hinten dran?
Weiß ich nicht.
Wenn wir dran denken, was aufzunehmen.
Richtig. Ja.
Vielleicht.
Tschüss.
Ansonsten bis nächste Woche.
Tschüss.